Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die FPÖ nützt ihr Minderheitenrecht, um im Parlament einen Urschuss einzusetzen, und zwar zu Causa Pilnacek. Warum das brisant sein soll, was die FPÖ da rausfinden will und wieso das die heimische Politlandschaft wahrscheinlich noch ordentlich beschäftigen wird, das möchte ich jetzt FPÖ-Generalsekretär Hafenegger fragen. Und damit schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Daniel.
Herr Hafenegger, jetzt ist das natürlich immer tragisch, wenn jemand stirbt. Der Pilnacek, der einst mächtigste Beamte im Justizministerium, ist verstorben. Aber warum macht man deswegen einen Urschuss?
Schauen Sie, Frau Daniel, es ist, glaube ich, die Klammer ein bisschen größer zu setzen. Und zwar, es wird kein Pilnacek-Untersuchungsausschuss sein, sondern es geht um die Einflussnahme der ÖVP auf das Innenministerium. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Ableben von Herrn Sektionschef Pilnacek wird natürlich ein Themenschwerpunkt dabei sein, weil sich ja jetzt auch schon durch die mediale Berichterstattung zeigt, dass hier offensichtlich einiges, wortwörtlich gesagt, gegen den Wind stinkt. Ja.
Das heißt also, vielleicht nur, dass man es erklärt, angenommen wird, dass es ein Suizid war und Sie haben Zweifel daran.
Ob es jetzt ein Suizid war oder nicht, sei dahingestellt. Es gibt mittlerweile Gutachten, die sagen, dass auch die Möglichkeit besteht, dass Dritte beteiligt gewesen sind an diesen Vorfällen. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, ich glaube, man muss die Causa Pilnacek in zwei Elemente aufteilen. Mhm. Das eine ist einmal das Element, was hat zum Tod von Christian Pilnacek geführt. Und da möchte ich noch einen Einschub machen. Ich habe ihn ja wenige Stunden vor seinem Ableben getroffen in der ungarischen Botschaft und hat damals auch gebeten, einen Termin mit Herbert Kickl machen zu können, wo es wohl um Missstände in der Justiz gegangen wäre. Also ich habe dort niemanden kennengelernt, der Stunden später in den Selbstmord geht. Ja. Das ist einmal Punkt 1.
Aber muss man nur dazu sagen, er ist in der gleichen Nacht halt in eine Alkoholkontrolle geraten und es wurde ihm der Führerschein de facto abgenommen.
Ja, aber wenn man sich anschaut, was Christian Pilnacek vorher schon erleiden musste, von der Suspendierung über zwei Untersuchungsausschüsse und sonstiges, würde ich das eher unter Kleinkram einstufen. Ja. Also dass Christian Pilnacek in einen Suizid treibt, wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, das eine ist einmal herauszuarbeiten, natürlich, was hat Christian Pilnacek in den letzten Stunden gemacht, mit wem von der ÖVP hat er Kontakt aufgenommen, warum ist das Telefon verschwunden und so weiter und so fort. Das ist einmal das eine. Und das andere ist doch so etwas, was man fast als Tatortbereinigung bezeichnen könnte, nämlich das Vorgehen der Exekutive im Zusammenhang mit der Spurensicherung.
Das war in Niederösterreich.
Das war in Niederösterreich, in Rossatz bei Krems. Und also auf der Mauterner Seite, um es konkret zu sagen, sonst kriege ich noch Schimpf als Niederösterreicher. Aber jedenfalls, was dann dort vor Ort passiert ist, was man alles nicht in die Spurensicherung mit einbezogen hat, warum man das Telefon nicht vorerst einmal sichergestellt hat, sondern gleich der Witwe gegeben hat, die schlussendlich dann mit einem Bunsenbrenner vernichtet haben soll, die Irrfahrten des Laptops von Christian Pilnacek und der noch immer fehlende USB-Stick, also alles das sind Fragen, die natürlich aufgearbeitet gehören und ich denke schon, dass man hier seitens der ÖVP, weil das ist quasi nur im Sinne der ÖVP gewesen, dass Christian Pilnaceks Informationen nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen, dass da nachgeholfen worden ist und dass man echte Tatortkorrektur vorgenommen hat.
Vielleicht nur, dass man es ganz kurz für die Zuseher, die das vielleicht nicht so ganz genau verfolgt haben, noch einmal quasi sagt, der Christian Pilnacek ist zwar eigentlich seinerzeit vom ehemaligen FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer geholt worden ins Justizministerium, war aber später offenbar der Vertrauensmann der ÖVP.
Und es war doppelter Sektionschef.
Ja, also ganz genau, also war eben der Mächtigste eigentlich dort im Justizministerium und er selber hat bei einer Tonbandaufnahme, die ein Dritter von ihm aufgenommen hat, sich beschwert über quasi
Interventionen
der ÖVP und deswegen ist ihr Verdacht jetzt, dass nur die ÖVP ein Interesse gehabt haben.
Genau, ist der springende Punkt. Die Causa Pilnacek würde wahrscheinlich eine eigene Sendung füllen, um mal grundsätzlich die Vorgeschichte erzählen. Aber man muss es natürlich klar machen. Fakt ist, dass Christian Pilnacek als jener gegolten hat, der für die ÖVP im Justizministerium Dinge in die richtige Richtung geleitet hat, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Und so hat er mir gegenüber auch gesagt, also er hat immer als seine Aufgabe gesehen, der Politik den Rahmen zu geben, Politik zu machen. So hat er es mir gegenüber damals formuliert, was man auch immer daran hinein interpretieren möchte. Fakt ist aber, dass er natürlich sehr stark mit der ÖVP in Kontakt gestanden ist. Fakt ist auch, das hat ja Sebastian Kurz sogar am nächsten Tag, nämlich am Tag des Ablebens von Christian Pilnacek zugegeben, dass er mit ihm noch telefoniert telefoniert hat. Ich habe auch mit ihm gesprochen, allerdings da war die Führerscheinabnahme noch nicht spruchreif, weil sie noch nicht passiert ist. Fakt ist, dass er von der Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka von dieser Führerscheinkontrolle abgeholt worden ist, dass er dann zu seiner neuen Lebensgefährtin nach Rossatz gefahren ist und dass er dann ohne Handy, ohne Autoschlüssel und ohne Geldbörse das Haus dort verlassen hat und Stunden später tot in einem Nebenarm der Donau gefunden wurde. Und das, Mann, und das hat mich natürlich, ich schaue mir jede Woche um 20.15 Uhr Tatort an, somit bin ich ein Hobbykriminologe, nein.
Also Sie sollten lieber ab 21 Uhr jede Woche meinen Heldstag anschauen, sage ich jetzt dazu.
Aber was ich sagen wollte, ist, dass in jedem Tatort sieht man, wie was alles für Maßnahmen ergriffen werden, wenn man eine Leiche findet, wenn man einen toten Menschen wo findet. Da wird abgesperrt, da werden Spuren gesichert, da werden Fußabdrücke genommen und sonstiges. Das ist alles nicht passiert. Und was mich stutzig gemacht hat, mir zuerst schockiert, weil ich ja kurz vorher mit ihm gesprochen habe, was mir wirklich stutzig gemacht hat, ist, dass man Christian Pinacek, ich glaube, so rund um 8 Uhr morgens in der Donau gefunden hat, dass man ihn dann geborgen hat und ich glaube, in den Nachrichten um 10 Uhr schon gehört hat, das war eindeutiger Suizid. Ohne, dass es noch eine Obduktion gegeben hat, ohne, dass man die Umstände.
Gut, da gebe ich Ihnen schon recht.
Da hätte man natürlich auch, gegangen, würde ich sagen.
Da er offenbar auch danach noch stark alkoholisiert war, hätte man natürlich auch von einem Unfall ausgehen können.
Das ist eine wichtige Frage, die Alkoholisierung übrigens. Gut, dass Sie es erwähnen. Die Führerscheinabnahme hat ergeben, dass er, also der Test bei der Führerscheinabnahme hat ergeben, dass er 1,4 Promille Blutalkohol gehabt hätte. Aber wissen Sie, was interessant ist? Wie man ihn dann gefunden hat. In der Früh hat er noch immer 1,4 Promille gehabt.
Na gut, er kann ja nachgetrunken
haben. Naja, und wo? Ohne Geldbörse, ohne Autoschlüssel und ohne offenem Lokal in Rossatz. Also das ist spannend. Das heißt also, was ist in dem Zeitraum passiert, wo er das Haus verlassen?
Im Haus.
Na, da hat er nur zwei Gläser Prosecco getrunken. Das hat die Lebensgefährtin gesagt. Das wird aber nie im Leben ausreichen, um diese 1,4 Promille aufrechtzuerhalten über 6 Stunden, wenn man den Abbau des Alkohols im Körper
hat. Vielleicht hat er dort zu Hause eine Flasche mitgenommen.
Nein, das schließt sie konkret aus. Ja. Das heißt, er muss jemanden getroffen haben, er muss noch offensichtlich Alkohol zu sich genommen haben und da stellt sich die Frage, wo. Das hat die Polizei nicht interessiert, das hat sonst niemanden interessiert. Man hat das sofort zum Selbstmord erklärt und hat dann sofort die wichtigsten Beweismittel an die Witwe zurückgegeben, okay. Gerichtspräsidentin, die es dann verbrannt hat. Hochinteressant.
Das klingt alles ganz schrecklich spannend und Sie haben Tatort angesprochen, das wäre vielleicht auch ein Fall für Columbo, keine Ahnung, aber sind Sie sich sicher, dass das ein Fall für einen U-Ausschuss ist?
Definitiv, schauen Sie,
das wollte ich ja, keine Hobbydetektive.
Das ist vollkommen richtig und das war ja das, was ich eigentlich eingangs gesagt habe. Es geht darum, welchen Einfluss kann die ÖVP im Innenministerium ausüben. Ja? Wie kann die ÖVP auf Ermittlungen Einfluss nehmen, wie kann man die in eine gewisse Art und Weise lenken, ja? Oder in eine Richtung lenken. Und das ist genau der springende Punkt. Die Causa Pinacek per se ist, wie gesagt, zweischichtig zu sehen. Was hat die ÖVP über das Innenministerium gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass zum Beispiel ein Polizist, der dort vor Ort gewesen ist, der auf der Gemeindeebene tätig ist, dass der entscheidet, dass keine Obduktion gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Pinacek nicht nach der Führerscheinabnahme Gott und die Welt angerufen hat, um eben diese Problematik aus dem Weg zu räumen. Und ich bin überzeugt davon, dass die Spitzen der ÖVP schon am Abend gewusst haben, dass Christian Pinacek in Nöten ist, dass es da ein echtes Problem gibt. Die Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka hat ihn von der Führerscheinabnahme abgeholt und hat ihn nach Rossatz gebracht. Ja, aber das sind doch alles Dinge, die man vielleicht aufklären möchte. Und plötzlich kennt niemand in der ÖVP den Christian Pinacek. Ich glaube, da hat es einen regen Telefonkontakt gegeben. Die ÖVP-Telefonen, die werden heiß gelaufen sein in dieser Nacht. Wie auch immer Christian Pinacek zu Tode gekommen ist, Fakt ist, dass man nachher jedenfalls wichtige Beweismittel verschwinden hat lassen.
Aber Sie wissen schon, was da mitschwingt in dem, was Sie da jetzt sagen. Das klingt jetzt, als wären ÖVPler Auftragsmörder.
Nein, das klingt überhaupt nicht so. Ich habe gesagt, was auch immer dazu geführt hat, dass Christian Pinacek verstorben ist, ist das eine. Ich habe das schon mehrfach auch öffentlich gesagt. Ich bezichtige niemanden des Mordes und schon gar nicht die ÖVP. Aber ich sage schon eines. Gelegenheit macht Diebe. Und wenn man weiß, dass Christian Pinacek in Nöten ist, ja, und wenn man weiß, dass er in der Früh dort gefunden wird, und wenn man weiß, dass der diesen ominösen Stick mit offenkundig irgendwelchen Informationen aus dem
Aber was soll da drauf gewesen sein?
Naja, wahrscheinlich Material, das er sich feinsäuberlich aufbereitet hat, um natürlich dort oder da vielleicht auch im Zusammenhang mit seinem Suspendierungsverfahren politisch Druck auszuüben. Das liegt doch auf der Hand. Warum hat jeder diesen Laptop von Christian Pinacek gesucht? Warum hat das Handy sofort weg müssen? Ich meine, Sie kennen ja sicher noch den Fall Locona. Da ist es ja ähnlich, hat es ja ähnlich funktioniert.
Das war vor meiner Zeit, aber okay.
Naja, aber Sie werden sicher das Buch von Bretter eben auch gelesen haben. Aber da hat es natürlich zutiefst Verwicklungen in die Politik gegeben. Da hat man versucht, in jeder Art und Weise zu helfen und auch da wieder zentral das Justizministerium, das Innenministerium und so weiter und so fort. Das ist alles das, was die Fundamente des tiefen Staates bilden. Und für uns als Oppositionspolitiker ist es wichtig, dass man genau diese Missstände aufzeigt und die Institutionen des Staates nicht irgendeiner Partei zum Fraß vorwirft, die sie für eigene Interessen nützt.
Aber Sie haben jetzt diesen Begriff wieder verwendet, den Sie sehr gerne verwenden und den ja auch Donald Trump sehr gerne verwendet und eigentlich alle, die mit Verschwörungstheorien auch Politik machen, jenen des tiefen Staates. Geht es da jetzt nicht einfach auch ein bisschen um Vendetta, weil die ÖVP in den Regierungsverhandlungen am Ende euch hat ausrutschen lassen?
Nein, also ausrutschen lassen kann man nur jemanden, der sich das Haxl stellen lässt. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen. Aber weil Sie die Regierungsverhandlungen schon erwähnen, ist Ihnen eines aufgefallen? Die ÖVP klammert am Innenministerium mehr als am Finanzministerium, sonst hätten wir es jetzt nicht an die SPÖ verschenkt. Ja. Das heißt, der ÖVP ist es wichtig.
Ja, bekommen, war ja das Angebot.
Aber ansonsten noch ein paar Frühstücksdirektorenposten, aber nicht jene, die man braucht, um die Republik in der Phase, in der sie jetzt gerade ist, wieder auf gerade zu richten. Das möchte ich auch sagen. Aber das zentrale Element für die ÖVP und vor allem für die ÖVP in Niederösterreich ist immer das Innenministerium. Das muss doch auffällig sein. Ja. Und es war wahrscheinlich ein Verhandlungsfehler der ÖVP im Jahr 2017, dass die FPÖ unabsichtlich das Innenministerium bekommen hat und wie man dann bemerkt hat, dass man vielleicht einmal dort hinter die Kulissen schaut und dass man die Leichen findet, die im Keller des Innenministeriums liegen.
Sebastian Kurz
hat Herbert Kickl weg müssen, wenn Sie sich erinnern können.
Der Sebastian Kurz war damals im Unterschied zu Wolfgang Schüssel, der immer der Meinung war, die ÖVP muss das Finanzministerium behalten, war der Meinung, Finanzen sei wichtiger, also soll die FPÖ das Innenministerium erhalten.
Ja, das ist wunderbar, was der Wolfgang Schüssel glaubt. Fakt ist, dass wir die Wahlen gewonnen haben und dass man sich natürlich auch nach gewissen Fakten richten muss und auch den Wählerwillen. Und der Wählerwille, der die FPÖ und Herbert Kickl zur stärksten Partei gemacht hat, hat nicht gesagt, dass er dann dafür keine Ämter in der Regierung ausüben soll, sondern man wollte natürlich einen grundsätzlichen Wandel haben. Und die ÖVP hat immer darauf beharrt, es muss alles so bleiben, wie es immer war. Und das Innenministerium darf nie aus der Hand der ÖVP kommen. Das ist das, worauf die ÖVP aufgebaut hat und warum die ÖVP auch wissend, dass das für uns nicht tolerierbar ist, die Regierungsverhandlungen über die Bande gesprengt hat. Das ist der Hintergrund. Und genau deswegen muss man natürlich dorthin schauen, was wehtut. Und die ÖVP hat viele Leiden im Innenministerium und ich habe ja vorher gesagt, Christian Pilnacek ist nicht der ausschließliche, ist nicht das Einzige, was wir in diesem Untersuchungsausschuss besprechen wollen, sondern was die ÖVP in der Corona-Zeit gemacht hat, über das Innenministerium Menschen unter Druck gesetzt, Demonstranten eingekesselt, mit Wasserwerfern aufgefahren, einen Sturm auf ein Versicherungsgebäude erfunden hat, einen Sturm aufs Parlament erfunden hat, das ist ja auch nicht alles vom Himmel gefallen, da muss es ja einen politischen Willen dazu gegeben haben und vor allem politische Anordnungen. Und das wird ganz wichtig und zentral sein, dass wir uns auch das anschauen, wie die ÖVP mit dem Mittel des Innenministeriums die Bevölkerung unter Druck gesetzt hat, eingeschüchtert hat und nahezu verfolgt hat.
Ich sage Ihnen nur, Ihre Freunde, das ist jetzt ironisch, von der Antifa würden Ihnen jetzt sicher aufzählen, wie oft die eingekesselt wurden. Ich sage es Ihnen nur.
Naja, die Antifa wird ja mit Samthandschuhen angefasst, wenn man vergleicht.
Sie sehen es genau umgekehrt. Die sagen, dass ihr immer mit Samthandschuhen...
Na, überhaupt nicht. Also ich war bei mehreren Corona-Demonstrationen dabei und ich weiß, welche Schikanen dort aufgefahren worden sind. Ja. Wie man Frauen und Kinder wirklich mit Wasserwerfern psychisch unter Druck gesetzt hat. Das haben wir doch alles gesehen. Ja, das kann man ja nicht wegwischen. Dann hat man das versucht herunterzutodeln, dann war aber der ganze Ring mit Demonstranten voll und dann hat man die andere Keule ausgepackt. Das hat doch stattgefunden. Und dafür muss es jemanden geben, der politisch verantwortlich gewesen ist, der das angeordnet hat. Denn der Herr Chefinspektor wird das nicht alleine entscheiden. Ja? Das heißt, die ÖVP-Innenminister haben diese Plattform genützt, um gegen die eigene Bevölkerung Druck auszuüben, um die Bevölkerung einzusperren und das Ganze mit der Staatsgewalt. Und das wird natürlich genauso zu hinterfragen sein, wie der Umstand, was führt dazu, dass hoch eigenartige Vorgänge rund um den Tod von Christian Pilnacek plötzlich über Nacht sofort zum Selbstmord erklärt werden, dass man überhaupt keine weiteren Untersuchungen mehr vornimmt und dass man wichtige Beweismittel zurückgibt und wissen muss, dass die dann gleich vernichtet werden. Das heißt, dass dann gar nicht mehr darüber gesprochen werden kann.
Gut, ganz letzte Frage. Ist das nicht doch ein bisschen ein Rache für Herbert Kickl, Untersuchungsausschuss von der FPÖ?
Nein, das ist ein parlamentarisches Grundrecht. Der Wähler hat entschieden, dass die Freiheitliche Partei alleine einen Untersuchungsausschuss einberufen kann. Mhm. Es gibt zwei große Themen, die im Innenministerium liegen. Das eine ist die Causa Pilnacek, dann wird es vielleicht auch um die Klöpp-Müller-Chats gehen. ehemalige Kabinettschef von Wolfgang Sobotka, der auch mit eigenartigen Chatnachrichten unrühmlich bekannt geworden ist, ja, und in weiterer Folge natürlich auch die Vorgänge rund um Corona. Das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Das ist auch das, wo, glaube ich, viel Unzufriedenheit herrscht, dass das Innenministerium einfach nur mehr zum verlängerten Arm der ÖVP geworden ist und nicht mehr im Sinne der Menschen agieren muss, sondern dass man dort einfach nur mehr mit Parteimitgliedschaft in die höchsten Ämter der Republik vordringen kann und dann sozusagen Erfüllungsgehilfe der ÖVP ist. Das muss man natürlich aufmachen und ich bin trotzdem dabei, auch wenn Sie mir jetzt die Antifa andichten, ja, aber das ist der tiefe Staat. Der Staat hat zu funktionieren im Sinne der Bürger.
Ich sage nur, die sehen einer Partei. Ähnliches.
Und ein Grund und eines
am
der,
Ende ist
und eines der stärksten Rechte.
Les extrêmes se touchent, heißt es.
Aber eines der stärksten Rechte von uns Parlamentariern ist natürlich ein Untersuchungsausschuss und wenn es Missstände gibt, dann müssen die untersucht werden und genau das werden wir auch tun.
Gut, und wir werden natürlich darüber berichten und wir werden auch quasi versuchen zu sehen, ist es Verschwörungstheorie, steckt da was dahinter, das ist Aufgabe von Journalismus.
Sie haben vielleicht übrigens recht, weil Sie gerade die Antifa angesprochen haben, die Grünen haben schon angekündigt, dass sie da auch mitmachen wollen.
Naja, sehen Sie. Ja. Danke, Christian Hafenegger, für das Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.